Caroline Edtstadler wird Landeshauptfrau in Salzburg. In der ÖVP zieht sich nach Susanne Raab und Alexander Schallenberg jetzt auch Martin Polaschek zurück. Und in Wien rufen die Volkshilfe, Greenpeace und SOS Mitmensch zu lautstarken Protesten gegen einen Kanzler Kickl auf, bei dem sich zehntausende Menschen angeschlossen haben.
Also so ein kleiner Überblick über die Nachrichtenlage, über die heutigen Schlagzeilen des Tages. Und damit herzlich willkommen hier bei Beide Seiten live. Sie sehen, es bleibt Turbulenz in unserem schönen Österreich. Und ja, da gibt es einiges zu besprechen.
Ja, aber bevor wir da jetzt gleich den FPÖ-nahen Politik- und Kommunikationsberater Robert Willacker zu den Auswirkungen des selbsternannten Volkskanzlers Kickl befragen, schalten wir live zu den Menschen, die sich aktuell genau davor fürchten.
Alarm für die Republik, so lautet das Motto. Protest gegen einen rechtsextremen Bundeskanzler, so der Titel dieser Demonstration, die da heute vor dem Bundeskanzleramt stattfindet. Vor Ort befindet sich unsere Kollegin Puls24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz.
Magdalena, mittlerweile löst sich die Demonstration oder sollte sie sich eigentlich schon langsam auflösen, aber gib uns einen Überblick über die aktuelle Lage. Wie viele Personen sind denn da heute gekommen, um zu demonstrieren? Wie ist die Stimmung vor Ort?
Wir haben nur die Schätzungen der Organisatoren. Die haben gemeint, es wären wohl mehr als 50.000 Menschen hierher gekommen vor das Bundeskanzleramt auf den Ballhausplatz, um ihren Unmut hier kundzutun. Und es war nicht nur der Ballhausplatz gefüllt, sondern auch der Heldenplatz, der gleich hier hinter uns ist. Das hat man eigentlich daran dann erkannt, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt dann gesagt hat, das sollen alle ein Licht zeigen. Also da haben sich dann viele das Handy genommen, haben die Taschenlampen aufgedreht und dann hat man gesehen, wie viele Leute tatsächlich hier waren. Und es war bereits um 18.45 Uhr so, dass diese Menschenkette, die man hier vorhatte, rund um das Bundeskanzleramt zu machen, tatsächlich auch schon so weit. Also das heißt, man hat relativ schnell geschafft, hier diese Kette zu füllen und es sind eben noch sehr viel mehr an Menschen hier dabei gewesen. Also die Stimmung war eine sehr gute, eine sehr laute und so wie wir das mitbekommen haben, auch eine sehr friedliche Demonstration. Und eigentlich sollte sich das Ganze hier mittlerweile schon aufgelöst haben. Es hieß, um 20 Uhr will man hier eigentlich keine Leute mehr da haben. So lang war auch diese Demonstration oder diese Kundgebung hier angemeldet. Aber wie ihr sehen könnt, ein paar Leute sind hier nach wie vor da und die sind auch nach wie vor noch laut.
Warum demonstrieren da die Volkshilfe, SOS Mitmensch und Greenpeace gemeinsam gegen die FPÖ? Also was sind da die Bedenken, die diese Organisationen teilen?
Ja, es sind unterschiedlichste Organisationen, die sich hier zusammengetan haben. 34, muss man sagen, am Stück, die hier gesagt haben, wir tun uns hier zusammen. Und es sind eben ganz unterschiedliche Anliegen, die die Menschen hier anbringen wollen. Greenpeace, das ist angesprochen, hier geht es natürlich um den Klimaschutz. Hier macht man sich Sorgen, dass in einer möglichen ÖVP-FPÖ-Regierung unter einem Kanzler Kickl der Klimaschutz komplett zur Nebensache wird. Dann natürlich SOS Mitmensch oder auch die Volkshilfe, die hier Sorgen haben um die Menschenrechte, um den Sozialstaat, um Einsparungen gerade bei der Pflege zum Beispiel oder auch im Gesundheitsbereich. Dann natürlich auch die Medienfreiheit. Das ist auch etwas, was sehr oft angesprochen wurde. Das liegt daran, dass man sich hier von Seiten der FPÖ eben sehr stark in Richtung Ungarn, in Richtung Viktor Orban orientiert. Und da weiß man ja, wie es um die Pressefreiheit steht. Also es waren sehr viele unterschiedliche Anliegen, aber die Menschen, die waren hier geeint in der Sorge rund um eine mögliche ÖVP-FPÖ Regierung und vor allem hier um einen möglichen Bundeskanzler Herbert Kickl.
Vielen Dank, Magdalena Punz, für diese Berichterstattung und du hältst uns auch weiterhin auf dem Laufenden. Alles weitere dazu nachzulesen, auch auf puls24.at.
Es wird also wieder demonstriert. Die Donnerstagsdemos sind zurück. Es soll jeden Donnerstag demonstriert werden und das ist auch das Thema gewesen bei unserer Puls24-Frage des Tages. Da wollten wir von Ihnen wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, was sagen Sie zu den Donnerstagsdemos gegen eine mögliche FPÖ-Koalition?
Und das Ergebnis können wir Ihnen jetzt zeigen und da sagen zumindest 52% unnötig, denn sie folgen dem Wählerwillen damit. Absolut notwendig hingegen, sagen 43% wäre das. Und mir egal, ich gehe sowieso zu keiner Demonstration. Das sagen nur ganz wenige, aber das sind die 5%, die Sie hier eingeblendet sehen.
Ja, die Bevölkerung ist sich nicht einig. Die einen wollen Kickl als Kanzler, freuen sich, dass jetzt endlich einer kommt, der den Regierungsbildungsauftrag bekommen hat. Die anderen haben Angst vor ihm, wie wir auch gerade gesehen und gehört haben. sehen die Demokratie tatsächlich in Gefahr.
Ja, die Rede ist eben von ihm hier hinter uns, FPÖ-Chef Herbert Kickl. Und wie sehr spaltet Kickl jetzt tatsächlich unser Land? Genau das besprechen wir jetzt bei uns in beide Seiten. Und zwar mit Puls24-Analystin Manuela Reidl. Hallo Manu.
Hallo, hallo.
Und mit unserer Puls24-Journalistin mit Alina Nahler. Hallo Alina.
Guten Abend.
Kickl muss um jeden Preis verhindert werden, sagt die eine Seite. Und um das noch mal zu betonen, auch für unser Publikum, das sind nicht die persönlichen Ansichten unserer Kolleginnen, sondern ihr habt euch angeschaut, was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite und das aufgearbeitet, recherchiert. Und da starten wir eben gleich mit der Seite, die sagt, naja, das muss verhindert werden, dass eben Herbert Kickl Regierungschef wird, Bundeskanzler wird in Österreich. Was sind da die Argumente dieser Seite?
Diese Seite sagt, es gibt viele Gründe, die Liste ist lang, warum Herbert Kickl als Kanzler verhindert werden muss. Die Kollegin Magdalena Punz hat das schon gesagt. Kickl sagt ganz offen, er sieht Viktor Orban, also den ungarischen ersten Ministerpräsidenten, als Vorbild für Europa. Und da müssen wir nur einen Blick nach Ungarn werfen, wo Viktor Orban mit seiner rechtspopulistischen Fidesz-Partei die letzten Jahre eigentlich den ganzen Staat umgebaut hat. Also die Kontrolle über Medien und Justiz wurden übernommen. Und das sagt er ganz offen und macht überhaupt keinen Hehl daraus. Das möchte ich auch. Das ist mein Vorbild. Wir sehen das jetzt schon bei Pressekonferenzen, vielleicht so einen ersten Blick in diese Richtung. Kickl sagt ja oft zu Beginn seiner Konferenzen, Pressefragen ausgeschlossen. Der zweite Punkt sind die geopolitischen Auswirkungen. Also Kickl ist ja nicht nur EU-kritisch, sondern wirklich EU-feindlich, was wiederum Auswirkungen hätte auf die Europapolitik Österreichs, wenn er den Kanzler wäre. Er vertritt eine sehr russlandfreundliche Politik. Er möchte ja auch keine Sanktionen gegen Russland. Das sagt er ganz offen. Am liebsten hätte er, dass Hilfeleistungen an die Ukraine eingestellt werden. Das hätte natürlich auch langfristig geopolitische Konsequenzen. Und erst vor wenigen Tagen haben wir gesehen, dass der deutsche Geheimdienst sagt, mit einem Kanzler Kickl wollen wir lieber keine sensiblen Daten an Österreich weitergeben. Und der dritte Punkt, der in dieser Argumentation immer wieder erwähnt wird, ist einfach die fehlende Distanzierung zum rechten Rand. Wir erinnern uns, Kickl hat die Identitären, die ja immerhin vom Verfassungsschutz beobachtet werden, eine NGO von rechts genannt. Er spricht immer wieder von Remigration. Das ist auch ein Begriff, der aus diesem Milieu kommt. Also die Rückführung von Migranten und Migrantinnen in ihre Heimatländer, notfalls auch mit Gewalt. Das hat er auch immer wieder so gesagt. Und das sind alles Gründe, warum heute tausende Menschen in Wien am Ballhausplatz gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung demonstriert haben. Und da hat Kollegin Magdalena Punz sich auch umgehört. Da können wir noch ganz kurz reinhören.
Warum bist du heute hier?
Weil ich glaube, dass Österreich keinen Volkskanzler mehr braucht.
Weil Schwarz-Blau ganz furchtbar sein wird. Nicht nur für die Migranten, nicht nur für die Flüchtlinge, sondern auch für den sogenannten kleinen Mann.
Ich habe mir das FPÖ-Wahlprogramm 2024 in der Langversion komplett durchgelesen. Und was da drinnen steht, mir wird schlecht dabei.
Ja, es macht mir eine Scheißangst, wenn ich darüber nachdenke, wohin Österreich momentan geht.
Kickl ist für mich auf jeden Fall rechts, zu rechts.
Und da würde jetzt die andere Seite sagen, selbst wenn das alles stimmt, selbst wenn diese Bedenken berechtigt sind, was ist denn die Alternative? Was erwarten wir denn jetzt davon, wenn wir der ÖVP ausrichten, ihr müsst einen Kanzler Herbert Kickl verhindern? Das ginge nur, indem man sagt, wir verhandeln mit dem nicht. Wir lehnen es ab, mit Herbert Kickl in eine Koalition zu gehen. Das würde sich die FPÖ niemals gefallen lassen. Die logische Konsequenz wären Neuwahlen. Und was wäre dann? Alle aktuellen Umfragen zeigen, wir können einen Blick auf die aktuelle Sonntagsfrage werfen, dass es dann für die FPÖ noch besser ausschauen würde nach dieser Neuwahl. Die würde auf 37% kommen, also nochmal knapp 9 Prozentpunkte mehr. Die ÖVP würde noch mehr Wählerinnen an die FPÖ verlieren. Die SPÖ würde noch mehr Wählerinnen verlieren. Also die Ausgangslage wäre ja nicht besser, eher im Gegenteil für alle, die Herbert Kickl als Kanzler verhindern wollen. Er könnte noch mehr Druck machen, er hätte dieselben Probleme wieder. Und diese Alternative, die wir da gehabt hätten, diese Dreierkoalition, ist ja gescheitert. Man muss sich vor Augen führen, es ist ja gerade der ZIB 2 zugespielt worden, diese Liste an Dingen, worauf sich diese Verhandler schon geeinigt gehabt hätten. Also mit den Verhandlern meine ich jetzt die gescheiterten Dreier-Koalitionsverhandler ÖVP, SPÖ und NEOS. Und das war beeindruckend wenig eigentlich. Die haben 44 Tage insgesamt intensiv verhandelt. Die hatten dieses Ampelsystem, wo grün für Einigung stand, gelb für wir brauchen noch Details in den Verhandlungen und rot für geht noch gar nicht. Da war so viel Rot in diesen Listen, die da ausgeschickt wurden. Mittlerweile liegen die uns als Plus24 eben auch vor. Das hat einfach nicht funktioniert. Also auch da muss man sagen, dieser alternative Weg, das wäre wohl eine Regierung geworden, die sich permanent in Streit verfangen hätte. Auch das hätte wiederum den Freiheitlichen in die Karten gespielt. Und zu guter Letzt noch so ein Nebenaspekt, das Institut für Demoskopie und Datenanalyse hat eine Erhebung gemacht im Auftrag der Kronenzeitung, wo sie die Leute gefragt hat, bevorzugen Sie eine Zwei-Parteien-Koalition? Nämlich egal welche, blau-schwarz, schwarz-blau, rot-blau, blau-rot. Und da sagen 66% ja und 23% nein. Also diese ungewohnten Dreierkonstellationen sind den Leuten anscheinend auch unheimlich.
Da sagt aber dann die andere Seite, die FPÖ tut im Moment so, als hätte sie irgendwie mit über 50% gewonnen. Tatsächlich war es ja so, die FPÖ hatte bei der Nationalratswahl knapp 29% der Stimmen. Das bedeutet aber immer noch, dass 71% der Österreicher und Österreicherinnen sie nicht gewählt haben. Und da ist von dieser Argumentationsseite im Moment eine Schieflage da, auch was die Bedingungen angeht, die die FPÖ gerade zu stellen scheint an die ÖVP.
Mhm. Es gibt innerhalb der ÖVP doch auch welche, die sagen, bitte, da wird jetzt nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ja, also vor allem der ÖVP-Wirtschaftsflügel, von dem wir ja wissen, die sind extrem freiheitlich freundlich, weil ihnen das Wirtschaftsprogramm der Freiheitlichen gefällt. Und stellvertretend schauen wir uns hier den Präsidenten der Industriellen Vereinigung an und was der sagt zu diesen ganzen Bedenken gegen die FPÖ, Regierungsbeteiligung und den FPÖ-Kanzler.
Und wir schauen nur in unsere Nachbarländer, in Italien, wo es eben auch mit Meloni einen Rechtsruck gegeben hat. Aber die Positionierung in Italien, die wirtschaftliche Positionierung Italiens hat sich eigentlich durchaus deutlich verbessert. So gesehen, ich glaube, wir müssen uns nicht unnötig fürchten. Wir müssen natürlich Sorge tragen, dass wir in eine richtige Richtung weiter uns entwickeln. Aber ich mache mir grundsätzlich keine Sorgen.
Die andere Seite entgegnet hier aber Italien und Giorgia Meloni kann man mit Herbert Kickl keinesfalls vergleichen. Sie mögen beide von rechts kommen und es kann schon sein, dass Meloni eine Anti-Wokeness-Rhetorikerin ist, wie du es ja heute auch genannt hast. Aber die ist längst nicht so radikal, längst nicht so EU-feindlich. Diese radikalen Töne überlässt sie schon lange jemand anderem. Also dieser Vergleich hinkt ein bisschen, den der Präsident der Industriellen Vereinigung Kniel hier heute gemacht hat.
Gut, also auch hier eben zwei unterschiedliche Lager. Die einen, die eben sagen, total gefährlich, wenn es jetzt einen Kanzler Kickl gibt, auch demokratiepolitisch. Und die anderen sagen, naja, es gibt nicht wirklich eine andere Alternative. Erstens und zweitens wollen die Österreicher und Österreicherinnen eine Regierung und schließlich hat er die Wahl gewonnen. Um dieses erste Thema mal kurz zusammenzufassen.
Themenwechsel, kommen wir zu Thema Nummer zwei. Und da muss man sagen, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das gilt auch für Caroline Edtstadler, die war ja Europaministerin und die ist seit heute offiziell neue Salzburger Landeshauptfrau. Bei der Pressekonferenz sagt sie, angesprochen auf ihre ursprünglichen Pläne, die wollte eigentlich eine Anwaltskanzlei in Salzburg eröffnen und sich da selbstständig machen, das Folgende.
In der Politik muss man manchmal flexibel sein und auch Verantwortung annehmen, wenn einem diese angetragen wird. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit gefragt worden, ob ich das mache nach meiner klaren Positionierung, dass ich nicht als Ministerin in der nächsten Bundesregierung zur Verfügung stehe. Ich habe nie gesagt, dass ich mich aus der Spitzenpolitik zurückziehe. Ich habe gesagt, ich werde mein Mandat im Nationalrat selbstverständlich ausüben. Und ja, ich wollte mir ein wirtschaftlich unabhängiges Standbein als Rechtsanwältin schaffen durch Erlangung meiner Eintragungsfähigkeit. Ja, Sie haben es richtig gesagt, jetzt ist es anders. Aber ich freue mich so, denn ich denke, irgendwie fühle ich mich auch angekommen. Und insofern freut es mich, dass ich mit Stefan Schnell gemeinsam hier in Salzburg dann ab Juli meine Wahl im Salzburger Landtag vorausgesetzt die Geschicke des Landes leiten darf.
Sagt sie also Caroline Edtstadler. Aber welche Auswirkungen hat das jetzt eigentlich auf die Bundespolitik? Ihr neues Amt, gibt es da Rücken oder vielleicht eher Gegenwind für eine mögliche Koalition? Und Manu, hast du jetzt recherchiert, warum Edtstadler bei einer blau-schwarzen Koalition sehr wohl für Gegenwind sorgen könnte?
Naja, für Gegenwind wird sie nicht sorgen, aber ich glaube jetzt nicht, dass diese Neunominierung und diese neue Zusammenarbeit zwischen zwei Frauen in Salzburg, also der ÖVP-Politikerin und der FPÖ-Politikerin, jetzt so viel Rückenwind gibt für Wien. Warum glaube ich das nicht? Naja, weil die FPÖ-Landeschefin in Salzburg, Marlene Svacek, auf diese Episode eher verschnupft reagiert hat. Die hat angeknüpft an das, was Herbert Kickl im Bund schon vorgegeben hat. Herbert Kickl hat ja auch nicht der FPÖ offene Arme entgegengehalten und gesagt, ich freue mich auf Verhandlungen, sondern der hat sie geschmäht und geschimpft und gesagt, ihr müsst einmal einsehen, dass ihr die Wahl verloren habt. Ihr müsst einmal einsehen, was ihr alles falsch gemacht habt in den vergangenen Jahren. Ich paraphrasiere, aber das war so die Tonalität. Und als Marlene Svacek gehört hat, dass jetzt doch überraschenderweise Caroline Edtstadler neue Landeshauptfrau in Salzburg werden soll und Nachfolgerin von Wilfried Haas. Frau Lauer hat sie auch öffentlich in einer Aussendung auf Facebook die ÖVP geschimpft und geschmäht und gesagt, das war jetzt aber schon kurzfristig. Und so agiert man eigentlich nicht dem politischen Mitbewerber und den Wählern gegenüber. Zum Beispiel hat sie das hier geschrieben.
Die Salzburgerinnen und Salzburger haben sich Vertrauen in die Politik sowie politische Stabilität, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit verdient. Das Vorhaben der ÖVP, jemanden zur Landeshauptfrau machen zu wollen, der sich der Wahl zum Salzburger Landtag noch nie gestellt hat, entspricht nicht voll und ganz diesen Voraussetzungen.
Also kurz zusammengefasst, im Bund wie im Lande Salzburg knirscht's zwischen FPÖ und ÖVP.
Ja, es gibt ja auch noch eine Hürde. Also noch ist sie ja nicht die Salzburger Landeshauptfrau, sondern sie muss sich da erst der Wahl des Landtags stellen. Und da wird man sehen, ob Marlene Svacek mit der FPÖ mitgeht. Caroline Edtstadler hat aber auf dieses Posting heute auch schon reagiert. Und zwar hat ein Kollege von Puls24 sie nach ihrer Pressekonferenz danach gefragt. Und die Antwort hat mich ein bisschen an die Zeit von Sebastian Kurz erinnert. Vielleicht können wir uns das kurz anhören.
Also mein Angebot steht für eine gute, konstruktive, auch freundschaftliche und freundliche Zusammenarbeit. Es ist im Koalitionsvertrag auch ganz klar geregelt, was sozusagen passiert, wenn ein Regierungsmitglied auf einer der beiden Koalitionspartnerseiten ausscheidet. Dann entscheidet natürlich die jeweilige Partei. Das hat Marlene Svacek auch in einem Telefonat, wir haben heute schon telefoniert, so zugesagt. Sie muss natürlich ihre Gremien befragen, das verstehe ich auch. Das ist so in einer demokratischen organisierten Partei, aber ich sehe nichts, was einer guten Zusammenarbeit auf Ebene des Salzburger Landes sozusagen und Salzburgs dem entgegensteht.
Dankeschön. Danke auch. Sie ist also sehr zuversichtlich, dass das alles so klappen wird, wie sie sich das vorstellt.
Jetzt ist innerhalb der ÖVP ja eh schon einiges in Bewegung auch. Was denkt ihr, was sagen da die beiden Seiten auch, wie wird sich das auswirken, auch innerparteilich sozusagen? Bringt das eher Ruhe in die ganze Angelegenheit oder gibt es jetzt erst wieder Gesprächsbedarf und so ein bisschen Unruhe vielleicht auch in der ÖVP aufgrund dieser Vorgänge der aktuellen in Salzburg?
Ich glaube, dass es nicht allzu große Auswirkungen hat. Es gibt innerhalb der ÖVP diejenigen, die es schwierig finden, mit Herbert Kickl zusammenzuarbeiten. Mit Marlene Svacek hatten die ÖVPler, auch die Herbert Kickl-Kritischen, aber vorher auch kein Problem. Also die Zusammenarbeit mit Wilfried Haslauer war sicher auch keine Liebesheirat, aber sie hat funktioniert, weil Marlene Svacek halt auch nicht Herbert Kickl ist. Die ist weit gemäßigter, sie hat keine Extrempositionen eingefordert im Regierungsprogramm. Natürlich waren da dazwischen Dinge, wofür die ÖVP auch parteiintern geschmäht wurde. Wir erinnern uns an die Debatte der Einführung einer Heimprämie, wo Frauen dafür belohnt werden sollen, nicht explizit Frauen, aber jedenfalls, wo der Vorwurf war, hier wird ein Frauenbild aus dem letzten Jahrhundert propagiert und wir machen hier Rückschritte, was feministische Anliegen und so weiter betrifft. Aber im Großen und Ganzen ist die Landesebene auch ein anderes Tier. Da kann man auch weniger kaputt machen aus Sicht der Kritiker.
Aber trotzdem, es geht einer nach dem anderen bei der ÖVP.
Es gibt andere Stimmen, die sagen, dass Caroline Edtstadler dem Bund jetzt vielleicht doch etwas Rückenwind geben wird. Denn wir haben gesehen, die ÖVP-Minister und hochrangigen Politiker und Politikerinnen laufen davon. Zuerst Außenminister Alexander Schallenberg, dann Frauenministerin Susanne Raab und heute Bildungsminister Martin Polaschek, die alle gesagt haben, wir wollen nicht mit Kickl. Und da sendet eine Caroline Edtstadler, die eine sehr erfahrene und kompetente Politikerin ist, Juristin, war Richterin und dann auch Staatssekretärin unter Herbert Kickl. Und sie gilt ja als extreme Kickl-Kritikerin. Also die beiden werden wahrscheinlich keine Freunde mehr. Und in dieser politischen Situation zu sagen, ich gehe eine Koalition ein, die ist ja schon da, mit Marlene Swatzig, mit der FPÖ, sendet schon auch ein Signal an den Bund, sagt die andere Seite.
Dann sagen wir vielen Dank euch beiden fürs Kommen und selbstverständlich auch für die beiden Seiten.
Sehr gerne.
Die SPÖ, die spielt ja bis auf Weiteres keine Rolle mehr bei der Bildung einer neuen Regierung. Warum der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig die Schuld für das Scheitern der Koalitionsverhandlungen allerdings nicht bei der SPÖ sieht, so wie das ja zum Beispiel die ÖVP tut.
Ja, und warum Blau-Schwarz aus seiner Sicht die schlechteste Lösung für Österreich ist, das hat Puls24-Info-Chefin Corinna Milborn den Wiener Bürgermeister heute Nachmittag gefragt.
Herr Bürgermeister, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Lassen Sie uns gleich loslegen. Wenn Sie auf die aktuelle politische Situation hier in Österreich blicken, wie würden Sie diese mit einem einzigen Wort beschreiben?
Eine Zeitenwende. Es ist in der Tat eine, wie ich meine, starke Zäsur in der Geschichte der Zweiten Republik, falls diese Koalition zustande kommen sollte. Aber ich habe den Eindruck, dass da entsprechende Vorarbeiten zwischen den beiden Parteien, FPÖ und ÖVP, ja schon geleistet worden sind. Also gehe ich davon aus, dass diese Koalition zustande kommt. Und das kann man durchaus berechtigterweise als Zeitenwende benennen.
Die SPÖ hat ja versucht, mit allen Mitteln genau diese Koalition zu verhindern, beziehungsweise zu verhindern, dass Herbert Kickl Bundeskanzler wird. Jetzt könnte es durchaus passieren, dass Herbert Kickl Bundeskanzler wird. Wird da Ihr schlimmster Albtraum wahr?
Na, schwere Bedenken, die ich geäußert habe während des gesamten Verhandlungsprozesses, auch schon im Wahlkampf. Und für mich gilt ja nach der Wahl dasselbe, was ich vor der Wahl sage. Darum bin ich etwas verwundert, dass die ÖVP offensichtlich sehr schnell diametral etwas anderes macht, als sie im Wahlkampf gemeint hat. Und von daher sind die Warnungen, die auch die politische Arbeit von Herbert Kickl betreffen, ja, wie ich meine, durchaus berechtigt. Denn wenn wer für Fahndungslisten missliebiger Politiker aus seiner Sicht eintritt oder auch ganz enge Kontakte zu den Identitären pflegt, zu rechtsextremen Organisationen, die auch vom Staatsschutz beobachtet werden, dann muss man leider berechtigt, wie ich meine, Sorge haben, ob eine solche Partei auch in der Lage ist, in einer Bundesregierung Österreich zu vertreten.
Die SPÖ, also Ihre Partei, hätte diese Koalition oder durchaus verhindern können, dass die FPÖ an die Macht kommt. Die Koalitionsverhandlungen sind gescheitert. Sowohl ÖVP und NEOS als auch die SPÖ haben hingeschmissen. Hat denn die SPÖ Ihrer Meinung nach tatsächlich alles unternommen, um diese Staatsverantwortung zu übernehmen?
Also ich habe meine Möglichkeiten eingesetzt, intern, aber auch in der öffentlichen Diskussion, um allen Verhandlern klarzumachen, dass sie eine historische Mission haben und eine große Verantwortung, nicht nur für ihre jeweilige Partei, sondern für das Staatsganze, weil ich mir eben Sorgen mache, was die Regierungsbeteiligung der FPÖ unter einer Führung von Herbert Kickl bedeutet. Und ich bin sehr betrübt gewesen, dass die NEOS aufgestanden sind vom Verhandlungstisch. Und ich habe sehr dafür geworben, dass die Sozialdemokratie am Verhandlungstisch bleibt bis zum Schluss und die ausgestreckte Hand immer wieder anbietet. Denn ich bin ein großer Fan der Sozialpartnerschaft und weiß aufgrund von Kollektivvertragsverhandlungen, dass sehr oft erst am Ende eines Verhandlungsprozesses die wirklichen Probleme gelöst werden. Und das hätte ich mir auch in diesem konkreten Fall gewünscht.
Wer ist denn Ihrer Meinung nach der Hauptschuldige, dass diese Koalitionsverhandlungen geplatzt sind?
Ja, ich glaube, es ist müßig, über eine Schuldfrage nachzudenken. Es ist leider nicht zustande gekommen. Und es ist damit ermöglicht worden, dass es jetzt einen Prozess gibt, den ich mit großer Sorge beobachte.
Es gibt aber doch sehr viele Schuldzuweisungen. Wenn wir uns die Schuldzuweisung von ÖVP und NEOS anschauen, die sagen ganz klar, SPÖ-Chef Andreas Babler trägt die Hauptschuld. Ex-ÖVP-Chef Karl Nehammer und auch Christoph Wiederkehr, der mitverhandelt hat, sagen beide, ohne SPÖ-Chef Andreas Babler hätte eine Koalition zustande kommen können. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, man kann sich ein Verhandlungsgegenüber nicht aussuchen. So wie wir uns ja nicht den Kopf zerbrechen, welche Personen andere Parteien vertreten, sondern entweder verhandeln oder eben nicht verhandeln. So ist es ja auch mit uns zu sehen. Es ist, man muss sich immer auch mit jenen Personen beschäftigen, die eine Partei vertreten. Und von daher beschäftige ich mich persönlich nicht mit Befindlichkeitsdiskussionen, wer mit wem wie gesprochen hat, sondern es geht immer, wenn man sich fürs Staatsganze einsetzt, um die konkreten Ergebnisse. Ergebnisse und die sind bedauerlicherweise nicht so, wie ich mir das gewünscht habe.
Ich möchte trotzdem nachfragen, weil man doch auch immer wieder hört, also nicht nur von Seiten der NEOS, sondern auch intern von der SPÖ, dass Andreas Babler bei den Verhandlungen cholerisch aufgetreten sein soll. Er soll keinen Fortschritt gezeigt haben. Er soll sogar Punkte zurückgenommen haben, die bereits ausgemacht waren. Kennen Sie diese Seiten von Andreas Babler? Ist er cholerisch?
Wie gesagt, ich beschäftige mich nicht mit Befindlichkeitsdiskussionen. Man kann wahrscheinlich über jeden Menschen, wie er in Verhandlungen auftritt, für und wieder abwägen. Mir ist wichtig, dass man zu politischen Ergebnissen kommt. Das ist das Entscheidende und von daher sollte man immer persönliche Befindlichkeiten hintanstellen.
Aber zum Ergebnis ist es ja nicht gekommen. Also woran ist es dann letztendlich gescheitert?
Ja, es hat in vielen Arbeitsgruppen sehr positive Schritte gegeben und in vielen Positionen haben sich alle drei Parteien nach entsprechenden Diskussionen auch angenähert. Ein Knackpunkt war mit Sicherheit die budgetäre Situation, die der bisherige Finanzminister Brunner zu verantworten hat. Und diese Situation ist ja bis zur Nationalratswahl in der gesamten Dimension ja nicht präsentiert worden und erfordert natürlich entsprechende Schritte, die zu setzen sind. Und da gibt es große Auffassungsunterschiede. Ich bin neugierig, ob es jetzt gelingt, der ÖVP, die FPÖ zu gewinnen für die Maßnahmen, die sie sich vorgestellt haben. Als SPÖ kann man natürlich nicht dafür sein, dass Pensionistinnen und Pensionisten besonders betroffen sind, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder in Ausbildung befindliche Jugendliche. Also von daher muss es ein gemeinsames Tragen dieser Bürde, die die jetzige Bundesregierung verursacht hat, zu leisten. Und es kann nicht sein, dass sich Personengruppen, die stärker profitiert haben in der Vergangenheit, hier den Maßnahmen entziehen. Und ich glaube, da hat es bis jetzt noch wenig konkrete Vorschläge gegeben von Seiten der ÖVP. Also da wird man jetzt interessiert auf die notwendigen Entwicklungsschritte blicken, um wieder das Budget entsprechend zu sanieren.
Ich muss aber trotzdem noch einmal nachfragen, hätte man nicht trotzdem alles unternehmen müssen, um genau diese Situation, die wir jetzt haben, ein möglicher Bundeskanzler Herbert Kickl zu verhindern? Hätte man da nicht das eigene Ego zurückschrauben müssen, eben für die Staatsverantwortung für Österreich?
Ja, Sie haben sicher recht, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, enttäuschend ist, dass ich sehr geworben habe dafür, dass die Sozialdemokratie sich nicht vom Verhandlungstisch wegbewegt, sondern offen ist für weitere Verhandlungen. Das ist leider nicht angenommen worden von anderen Parteien. Das Ergebnis bedauere ich sehr. Und von daher werden wir auch die weiteren Entwicklungsschritte genau beobachten aus der Wiener Sicht.
Ich muss jetzt auch noch mal auf diese Schuldzuweisung eingehen. Wir haben nämlich eine aktuelle Umfrage für Sie mitgebracht, für ATV die Woche von Meinungsforscher Peter Hayek. Wir haben abgefragt, wem denn die Österreicherinnen und Österreicher die Schuld daran geben, dass diese Koalitionsverhandlungen gescheitert sind. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten geben den NEOS nicht die Schuld, sondern der ÖVP und der SPÖ gleichermaßen. Was sagen Sie denn dazu, dass auch was das Image Ihrer Partei betrifft, nach außen hin?
Ja, es ist das Scheitern, wie gesagt, hat mich sehr traurig gestimmt, weil ich viel investiert habe in Gespräche, um deutlich zu machen, wie notwendig ein positiver Abschluss dieser Verhandlungen und Gespräche ist. Und von daher ist es mit Sicherheit kein Ruhmesblatt der Parteien, die hier verhandelt haben. Aber wenn es nicht möglich ist, zu einem Ergebnis zu kommen, Parteien aufstehen vom Verhandlungstisch, dann ist halt leider das Ergebnis.
Anders gefragt, war Andreas Babler der Richtige für diesen Job als Verhandler? Sind Sie davon überzeugt?
Nein, es war so. Und es hat jetzt nachträglich gesehen wenig Sinn, das zu interpretieren. Und von daher kann man natürlich auch die Frage bei allen anderen betreffenden Personen stellen.
ÖVP-Chef oder Ex-ÖVP-Chef Karl Nehammer hat die Konsequenzen gezogen. Er ist zurückgetreten. Jetzt hört man auch Stimmen aus der SPÖ, die sagen, Andreas Babler sollte das vielleicht auch tun, beziehungsweise sollten Konsequenzen gezogen werden. Wären Sie für Konsequenzen? Muss irgendetwas passieren in der SPÖ oder soll alles so weiterlaufen?
Man muss jetzt schon mal sagen, also offensichtlich hat jetzt die ÖVP diametral von einem Tag auf den anderen alle ihre Positionen verändert, die sie im Wahlkampf gehabt hat. Und es ist ein Drehbuch, das einem ja schon bekannt vorkommt aus Bundesländergesprächen und Verhandlungen, wo im Wahlkampf beteuert wird, dass man auf keinen Fall mit dieser FPÖ in eine Koalition eintritt, wo man nicht nur inhaltlich, sondern bis zu persönlichen Angriffen den Wahlkampf bestimmt, das sogar zu einem Hauptthema des Wahlkampfs macht, nach der Wahl dann so eine Ehrenrunde dreht mit der SPÖ, damit man nicht gleich mit der FPÖ eine Koalition macht und merkwürdigerweise, wenn man innerhalb weniger Tage dann zu einem gemeinsamen Ergebnis zwischen ÖVP und FPÖ kommt. Und von daher ist es eine Vorgangsweise, die wir ja schon aus einigen Bundesländern kennen, die offensichtlich jetzt praktiziert wird, auch auf Bundesebene. Und wenn man sich angehört hat, wie schnell auch die Verantwortlichen in der ÖVP zu einer Koalition mit der FPÖ finden, dann verwundert einen das, aber da muss man nicht zwingend immer Personaldiskussionen in der SPÖ auslösen, wenn andere Parteien offensichtlich ihre Wahlkampfversprechen so schnell aufgeben.
Das heißt, Andreas Babler, ist Ihrer Meinung nach das Beste, das die SPÖ bieten kann als Parteichef, beziehungsweise stehen Sie voll und ganz hinter Andreas Babler als Parteichef?
Ja, er ist gewählt und er ist auch in den Gremien als Verhandlungsführer bestimmt worden. Von daher ist es eine Entscheidung aller gewesen, die in den Gremien Verantwortung tragen.
Stehen Sie persönlich hinter Andreas Babler?
Also ich stehe generell immer hinter jenen Personen, die gewählt sind, um leitende Funktionen zu übernehmen. Das halte ich für eine prinzipielle, strukturelle und auch politisch zu verantwortende Position, dass man nicht Personen ins Rennen schickt und dann von hinten herum sabotiert. Wenn man eine Änderung will, dann muss man eine andere Wahl herbeiführen, aber nicht die eigenen Führungspersönlichkeiten laufend demontieren.
Gut, dann sprechen wir über die aktuellen möglichen Regierungsverhandlungen. Es kann natürlich passieren, dass FPÖ und ÖVP nicht zusammenarbeiten wollen. Was soll
den Eindruck hat man aber jetzt nicht, weil die führen ja schon sehr intensive Gespräche, was auch kein Zufall sein wird, denn die Generalsekretäre beider Parteien, ÖVP, FPÖ, sind ja in derselben Stadt Vizebürgermeister und kennen sich ja schon seit Jahren. Also von daher kann man eh nicht so tun, als würde das jetzt der Beginn von Gesprächen und Verhandlungen sein. Und wenn ich mir da ein Interview angehört habe eines Verantwortlichen aus dem Bereich der Industrie, der ja ganz offen gesagt hat auf die Frage, wie lange das dauern wird und darauf antwortet, man hat eh schon intensive Gespräche und Verhandlungen geführt, na, dann wird das keine rasende Überraschung sein, dass sie sich sehr schnell zusammenfinden.
Gut, Überraschungen gibt es immer wieder, das haben wir in den letzten Tagen alle mitbekommen. Wenn das scheitern sollte, was wäre denn Ihre liebste Variante? Soll es Neuwahlen geben?
Naja, das schauen wir uns an, einmal, wenn es soweit sein sollte, was ich nicht glaube. Also es bewegen sich die beiden Parteien sehr intensiv und schnell aufeinander zu. Ich höre nur sehr viel Kritik, nicht nur aus der Zivilgesellschaft, aus den Religionsgemeinschaften, sondern auch aus der ÖVP. Also ich glaube, manche Menschen haben schon ein Problem, dass man so diametral etwas anderes macht, als im Wahlkampf vorgeschlagen und angeboten für die Wählerinnen und Wähler. Also das wird sicher noch zu Diskussionen führen. Aber da muss sich die ÖVP im Klaren sein, was sie bereit ist, auch an Veränderungen zu übernehmen, um einfach in der Regierung zu bleiben.
Wäre Ihre Partei bereit für Neuwahlen, wenn wir uns den Zustand der SPÖ anschauen? Es gibt wieder mal zwei Lager. Es gibt Rücktrittsaufforderungen an den Parteichef. Die Umfragen, die zeigen wieder, die Werte rasseln in den Keller. Kann man mit dieser SPÖ, so wie sie jetzt gerade ist, Wahlen gewinnen, auch im Hinblick auf die Wien-Wahl?
Sie sagen es richtig. Ich bin Landesparteivorsitzender der SPÖ Wien und wir haben auch bei der letzten Nationalratswahl gezeigt, dass wir geschlossen, solidarisch einen Wahlkampf bestreiten. Wir haben bei der letzten Nationalratswahl zugelegt. Wir sind ein Bundesland mit einer Mehrheit der Sozialdemokratie, wie gesagt, dass wir sogar noch ausbauen konnten. Und von daher ist die gemeinsame Vorgangsweise in einem Wahlkampf immer eine Grundvoraussetzung, um eine Wahl positiv für sich zu entscheiden. Und ich gehe davon aus, dass wir als SPÖ Wien bei jeder Wahl, egal ob es eine Landtagswahl ist oder eine Nationalratswahl, auch unsere Positionen gemeinsam gut vorantreiben.
Über die Wien-Wahl reden wir gleich noch. Ich möchte noch ganz zwei Alternativen noch ausloten, die möglich wären, falls ÖVP und FPÖ nicht miteinander können. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit der Minderheitsregierung. ÖVP-EU-Abgeordneter Lukas Mandl hat das ins Spiel gebracht. Eine Minderheitsregierung beispielsweise aus ÖVP und NEOS. Wäre das etwas, das die SPÖ unterstützen würde?
Naja, das kommt auf die Bedingungen an. Also das wird man mit sicher nicht mit einem Blankoscheck ausstellen, sondern es ist immer die Frage, unter welchen Bedingungen man eine solche Minderheitsregierung unterstützen sollte. Da müsste man ja Positionen festlegen, Inhalte festlegen. Warum sollte die SPÖ das machen? Da muss man ja sagen, welche Zugeständnisse gibt es an die Positionen der SPÖ? Also das sehe ich nicht. Also von daher ist sowas zu entscheiden, wenn es anstehen würde. Aber prinzipiell ist natürlich immer, und Sie haben es richtig gesagt, vieles möglich, wie wir das in den letzten Tagen erlebt haben. Und man sollte das einmal auf uns zukommen lassen. Es ist jetzt nicht die wahrscheinlichste Variante, aber wenn so eine Variante auftreten sollte, müsste man sich die Rahmenbedingungen genau ansehen.
Das heißt, Sie sagen nicht Nein dazu. Wie sieht es denn mit der Expertenregierung aus? Auch das wäre möglich, dass der Bundespräsident eine Expertenregierung beispielsweise für ein Jahr in Amt und Würden hebt. Würden Sie diese unterstützen?
Ja, das hat der Bundespräsident mit Erfolg ja schon einmal gemacht, in einer allerdings anderen konkreten Situation. Auch das ist natürlich abhängig auch von den Rahmenbedingungen den jeweiligen Personen. Also falls der Bundespräsident eine solche Entscheidung treffen sollte, müsste man sich das natürlich ernsthaft anschauen. Aber er trifft seine Entscheidungen immer sehr ausgewogen und mit einem gewissen Blick auf das Mögliche. Also von daher ist das sicher auch eine Option, aber wie gesagt, da sind wir noch weit entfernt.
In der derzeitigen Situation, was wäre denn Ihre Lieblingsvariante?
Wie gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Also es geht immer darum, dass man Lösungen findet, Mehrheiten findet, um die Herausforderungen zu meistern, die auf uns zukommen. Die sind mannigfaltig. Ich hoffe, dass wir sehr bald in die Situation kommen, dass wir uns mit den konkreten inhaltlichen Herausforderungen beschäftigen können. Und wie gesagt, da gibt es vieles vom Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt, der Frage, wie man mit der Teuerung und Inflation umgeht, Stärkung des Gesundheitswesens, der Pflege, Ausbau des Bildungssystems, auch Maßnahmen im Klimaschutz. Also da haben wir eine ganze Reihe von Themen, die man offensiv angehen sollte.
Gut, dann schauen wir ganz kurz zur Wien-Wahl. Gibt es denn da jetzt schon einen Termin? Wird im Herbst gewählt? Weil das, auch das war ja noch nicht ganz fix.
Ja, ich höre jetzt aus verschiedenen Interviews oder lese das auch in verschiedenen Zeitungen, dass Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien das ventilieren. Gibt es aber noch keine Meinungsbildung. Ich gehe davon aus, aus heutiger Sicht, dass die Wahl so wie vorgesehen im Herbst stattfindet.
Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass diese ganzen Geschehnisse, die derzeit im Bund stattfinden, auf die Wien-Wahl ausschlagen?
Ja, ich denke, dass die Menschen schon sehr unterscheiden, an welcher Wahl sie beteiligt sind, ob das eine Bundeswahl ist oder eine Gemeinderatsbezirksvertretungswahl. Wir erleben das oft auch in Wien, dass es ja sogar zwischen der Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl Unterschiede gibt, obwohl die Wahl am selben Tag stattfindet. Also von daher sind die Menschen schon so reif, dass sie auch unterscheiden, was sie wählen, wen sie wählen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ein entsprechendes inhaltliches und personelles Angebot in Wien haben, das die Zustimmung großer Teile der Wiener Bevölkerung finden wird.
Glauben Sie, dass die FPÖ Ihnen in Wien gefährlich werden könnte? Also bei der letzten Wahl war sie auf Platz 5, jetzt sagen die Umfragen Platz 2, was alles möglich ist. Das haben wir im Herbst bei der steirischen Landtagswahl beispielsweise gesehen. Haben Sie da Bedenken oder Sorgen, dass die FPÖ dann doch stärker wird als vielleicht angenommen?
Ja, die FPÖ kann ja nur stärker werden. Sie hat ja ein desaströses Ergebnis bei der letzten Gemeinderatswahl gehabt und von daher wird sie sich mit Sicherheit verbessern. Das wird mit Sicherheit insgesamt das Parteienspektrum bewegen. Und wie gesagt, ich konzentriere mich immer auf die Inhalte und das personelle Angebot meiner Partei und schaue da nicht zu sehr auf die anderen Mitbewerber, sondern es geht darum, der Wiener Bevölkerung ein attraktives Angebot zu machen und das werden wir auch tun.
Haben Sie Ihre bisherigen Strategien in einen Reißwolf gegeben und neu aufgestellt jetzt, dadurch, dass die FPÖ so erstarkt ist in den letzten Monaten und Jahren?
Nein, überhaupt nicht. Wir arbeiten und beschäftigen uns noch nicht mit dem Wahlkampf, sondern es geht darum, dass wir die Herausforderungen, die es gibt, wir sind der Wirtschaftsmotor in Österreich, in Wien. Wir haben zugelegt, was den Wirtschaftsstandort betrifft. Wir haben Beschäftigungsrekord, es steigt allerdings auch die Arbeitslosigkeit in Wien, deutlich geringer als im Bundesschnitt und österreichweit, aber auch, wir müssen uns auch mit diesen Fragen beschäftigen. Wir haben ein großes Investitionsprogramm vor im Gesundheitswesen, das wir nächste Woche gemeinsam präsentieren werden, die Wiener Stadtregierung, der Vizebürgermeister Wiederkehr, ich und alle Mitglieder der Stadtregierung, wo wir Gesundheit besonders in den Fokus rücken. Also von daher gibt es viel zu tun und ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam auch gut über die Bühne bringen. Und die Ereignisse auf Bundesebene haben auch, was die Zusammenarbeit in der Stadtregierung betrifft, keine Auswirkungen. Wie gesagt, wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mit den NEOS in Wien.
Wäre eine Zusammenarbeit mit der FPÖ Wien denkbar?
Nee, eine Zusammenarbeit im Gemeinderat Landtag gibt es. Es sind ja auch immer wieder FPÖ-Vertreter als nicht amtsführende Stadträte in Wien tätig. Aber als Koalitionspartner habe ich das immer ausgeschlossen. Und auch die letzten Ereignisse zeigen ja diese enge Verbindung zu rechtsextremen Kreisen und auch Ankündigungen in den verschiedensten Bereichen der Europapolitik beispielsweise machen ja nicht nur uns in Wien große Sorgen, sondern europaweit. Und von daher schließe ich für Koalitionsgespräche die FPÖ in Wien aus.
Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp prophezeit, dass Sie als Bürgermeister abgewählt werden. Was entgegnen Sie diesem Orakel?
Ja, ich glaube, das wird der Herr Knepp nicht entscheiden, sondern es wird die Wiener Bevölkerung entscheiden, wie sich die Stadtregierung in Zukunft präsentiert und darstellt. Also ich glaube, das wird nicht im Kompetenzbereich des Herrn Knepp liegen.
Herr Bürgermeister, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das ganze Interview gibt es wie immer auch nachzusehen auf puls24.at und auf Join. Es wird demonstriert unter dem Motto Alarm für Österreich, findet da heute in Wien eine Demonstration gegen Blau-Schwarz statt.
Ist das ein legitimer Protest oder eine Missachtung des Wählerwillens? Das besprechen wir gleich nach der Werbung.
Willkommen zurück zu Beide Seiten live und es wird demonstriert. Unter dem Motto Alarm für Österreich findet heute in Wien eine Demonstration gegen Blau-Schwarz statt.
Wir schauen uns natürlich auch hier beide Seiten an. Ist das ein legitimer Protest oder ist das eher die Missachtung des Wählerwillens? Immerhin hat die FPÖ die Wahl ja klar gewonnen. Das besprechen wir jetzt mit unseren beiden Gästen. Die Frage ist nämlich schon noch natürlich, was da heute, wogegen da heute demonstriert wird. Das besprechen wir mit dem FPÖ-nahen Politikberater und Kommunikationsberater Robert Willacker. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und live zugeschaltet ist uns Politikwissenschaftler Herr Heinisch. Reinhard Heinisch natürlich. Verzeihen Sie mir vielmals. Sie sind uns live zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Sendung.
Vielen Dank.
Guten Abend.
Guten Abend. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Herr Heinisch, ich würde gleich mit Ihnen starten. Wenn es da nämlich um die politische Kommunikation geht, ist es da besonders wichtig, gegen etwas zu sein oder nicht eigentlich umso wichtiger, für etwas einzutreten, wenn wir uns eben jetzt diese Demonstrationen anschauen?
Also in der Demokratie ist ein Protest natürlich ein völlig normales Ereignis, ebenso wie eine Wahl. Und Staatsbürgern steht völlig frei, für oder gegen etwas zu protestieren. Wir haben ein uneingeschränktes Recht zu protestieren, solange dieser Protest friedlich und in Zusammenhang mit der Verfassung abläuft. Würde auch der Gegenseite zustehen, gegen eine andere Regierung zu protestieren. Das passiert auch und tut sie auch. Und wir leben in einer liberalen Demokratie und da gehören Proteste dazu. Generell ist Österreich ein Land, wo relativ wenig protestiert wird und eher ungewöhnliches politisches Verhalten ist eher eine Ausnahme in Österreich. Das geht in anderen Ländern, geht's da ganz, ganz anders zu. Und im Rahmen des Rechtes soll demonstriert werden, für oder gegen, was auch immer. Das ist völlig legitim.
Herr Willacker, es wird da heute demonstriert gegen Herbert Kickl, gegen die FPÖ, gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ. Und es gibt da viele Befürchtungen offenbar, die damit einhergehen. Die Putin-Nähe, die Herbert Kickl auch immer wieder nachgesagt wird, beziehungsweise der Umweltschutz, der jetzt ausgehöhlt wird, etc. etc. Können Sie nachvollziehen, dass da viele Sorge haben vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ angesichts dieser Punkte?
Ich kann mich da zunächst erstmal nur anschließen. Es ist in einer Demokratie ganz normal, dass man auch demonstriert. Das muss auch möglich sein, das soll auch möglich sein. Ich glaube, dass das halt mittlerweile schon zu so einer Art folkloristischem Element geworden ist. Ja. Die Zeiten von Schwarz-Blau 1 damals, wo die Donnerstagsdemos ja dann irgendwo auch ihren Ursprung hatten, das ist alles lange vorbei. Und das wird auch, sage ich jetzt mal, europäisch nicht mehr ist bei weitem nicht mehr so dramatisch gesehen, weil sich auch herausgestellt hat, dass es nicht so dramatisch ist, wie es vielleicht noch vor 20, 25 Jahren der Fall war. Also ja, bitte, es soll demonstrieren, wer möchte. Aber das, ja, es ist ein bisschen Folklore auch dabei.
Können Sie nachvollziehen, dass da Menschen auf die Straße gehen, dass sie Sorge haben vor einem selbsternannten Volkskanzler
kicken? Ich kann, der Begriff Volkskanzler, den hat Gusenbauer zuletzt verwendet. Das ist etwas, das relativ unverdächtig ist in Österreich. Die Sorge, ja, ich verstehe, dass Leute andere politische Ansichten haben, als es die FPÖ oder die ÖVP tut. Und dass es dann auch Leute gibt, die das halt dermaßen emotionalisiert, dass sie es gerne zum Ausdruck bringen könnten, möchten. Ja, verstehe ich ein Stück weit. Mhm.
Aber Herr Heinisch, jetzt die Frage auch an Sie. Haben Demonstrationen in unserem Land schon jemals eine Regierung verhindern können? Also bringt das tatsächlich etwas?
Bedingt. Also ich würde mich insofern dem Vorgesagten anschließen, dass natürlich bei Protesten die Leute hingehen, die ohnehin nicht zum Wählerpotenzial der Partei, der FPÖ gehören. Und so quasi ist die politische Gegnerschaft bereits eingepreist. Dadurch hat das auch wenig Effekt. Also es haben natürlich Proteste dann Effekt, wenn es einer Partei wehtut und wenn das Leute sind, die auf die Straße gehen, die für diese Partei interessant sind. Wenn bei der FPÖ Grüne auf die Straße gehen, hat das relativ wenig Effekt und umgekehrt. Allerdings muss man auch dazu sagen, natürlich ist das schon etwas Besonderes, weil in keinem westeuropäischen Land würde eine Partei, die im Europäischen Parlament in der Fraktion der populistischen radikalen Rechte ist, hat in einem westeuropäischen Land regiert. Das in Osteuropa ist das anders oder hat die Kanzlerschaft gestellt. Das ist dem Rassemblement National nicht gelungen, das ist dem Gerd Wilders nicht gelungen. Und das ist natürlich was Besonderes. Und wenn man aus dem Ausland, ich habe heute davor mit der BBC gesprochen, da sind natürlich die Sorgen groß, was die europäische Solidarität betrifft, was Russland betrifft. Und das ist natürlich im Gesamtkontext zu sehen, wo Donald Trump die Präsidentschaft übernimmt, wo an allen Ecken und Enden an einer bestehenden Ordnung gerüttelt wird und wo auch natürlich von der FPÖ angekündigt wurde, das System möchte man kippen, man wird seine blauen Wunder erleben. Also da ist natürlich sehr viel Sorge dabei, auch im Ausland, und daher ist es auch etwas Besonderes. Dass es in Österreich nicht so besonders ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass die FPÖ auf Landesebene mitregiert, dass sie durch frühe Regierungsbeteiligung normalisiert wurde und dass eben die Perzeption im Inland in Österreich einfach eine andere ist wie die Wahrnehmung im Ausland. Und auch die deutschen Medien sehen natürlich auf Österreich, weil den Deutschen etwas Ähnliches bevorstehen könnte in Kürze. Und daher ist es auch was Besonderes. Daher findet es auch diese Aufmerksamkeit. Aber es hat sich natürlich geändert. Der Kontext 2000 ist ein anderer Kontext, wie er heute ist. Und es gibt deutlich mehr Rechtspopulisten, die zumindest in Regierungsbeteiligungen oder die wesentlich stärker sind als vor 20 Jahren. Und dadurch ist eben vielleicht auch der Anlass zur Sorge etwas größer, weil eben natürlich die Frage ist, wie wird das Gesamtsystem, wie wird die Gesamtordnung sein? Und die Gesamtordnung ist sicher eine, die immer mehr in Frage gestellt wird. Und diese Unsicherheit dagegen reagieren hat die einen, die anderen sind froh, dass das in diese Richtung geht. Daher, und das ist auch ein Teil der Spaltung der Bevölkerung, die wir haben, nicht nur in Österreich, sondern in anderen Ländern.
Herr Willecker, Sie sind Kommunikationsberater. Eine Frage, die mich auch sehr interessiert. Von der Kommunikationsebene her wird gegen Herbert Kickl demonstriert, gegen die FPÖ demonstriert. Ist es da auch vielleicht sinnvoll zu sagen, wofür man steht? Kommt das ein bisschen zu kurz? Reicht es sozusagen dagegen zu sein? Oder würden Sie da vielleicht auch als Kommunikationsberater sagen, naja, wofür steht ihr dann eigentlich? Was wollt ihr?
Naja, das ist jetzt eine Demonstration. Das heißt, das ist eine lose Ansammlung von Leuten. Das ist nicht organisiert. Das ist keine Partei. Das ist kein Verein, keine Organisation. Deren gemeinsame Klammer ist es, dass sie anlassbezogen gegen diese Regierung demonstrieren oder gegen diese Regierungsbildung demonstrieren wollen. Von denen erwarte ich jetzt nicht, dass sie jetzt sich spontan formen und sagen, wir haben 5 Forderungen. Das erwarte ich von Parteien. Parteien sollen den Willen akkumulieren und sollen das Ganze dann dementsprechend äußern. Das ist ja bei Demonstranten etwas ganz anderes. Ja. Ich meine, ich muss zum Teil widersprechen, weil natürlich ist es so, dass gerade in den Niederlanden Gerd Wilders, in Italien Giorgia Meloni, dass es auch in Europa jetzt mittlerweile schon die Rechte regiert, aktiv regiert, auch an höchster Stelle regiert. Und das meinte ich in meinem Eingangsstatement, die Welt ist davon nicht untergegangen. Ja, das heißt, es wird auch in Österreich so sein, dass man sicherlich, Herbert Kickl ist angetreten auch oder tritt auch an, um teilweise weitreichende Reformen auch durchzuführen. Ich glaube, dass er zu diesem Wort stehen wird. Aber man braucht jetzt nicht irgendwie auch dann wie ich auch gelesen habe jetzt auf Twitter und Co., das Ende der Zweiten Republik ist gekommen. Also das ist schon auch so ein bisschen irgendwie, ich nenne es mal Angstlust.
Nein, aber wenn Sie sagen, die Welt wird nicht untergehen davon, also aus Los Angeles zum Beispiel erreichen uns gerade Aufnahmen, die sehr stark daran erinnern, an Apokalypse und an Weltuntergang.
Also da ist jetzt aber wirklich Thema nicht Klimaschutz. Dran schuld.
Bitte?
Da ist jetzt aber wirklich nicht
Herbert Kickl dran schuld. Nein, das sage ich ja gar nicht, aber das ist natürlich ein Thema auch. Also Umweltschutz, ja, Klimaschutz, die Häufung von Naturkatastrophen, wo meine, viele eben die Befürchtung haben, die auch heute demonstrieren, dass da eben eine Regierung unter FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt, ja, Klimaschutz nicht mit uns, machen alles Rückgänge, gibt keine Förderungen mehr etc. Ja. Und das dann sehr wohl eben, also nicht die Welt untergeht, aber eben zum Beispiel Naturkatastrophen.
Ist thematisch,
Hochwasser sich wieder.
Ist thematisch ein weiter Sprung, aber können wir gerne machen. Kalifornien wird demokratisch regiert. Die Feuerwehrkommandantin dort hat sich quasi gerühmt, dass sie in dem Bereich Diversity und Equality sich sehr stark aufgestellt hat, hat aber offenbar vergessen, die Hydranten mit Wasser zu befüllen. Also das war dann schon eher die politische Linke, die dort ein Stück weit versagt hat. Da ist der mein Gegenüber über Herr Heinisch sicherlich noch auch näher dran, mit den USA natürlich deutlich enger noch verwoben ist. Aber ja, also jetzt diese Schmetterlingstheorie, dass irgendwo der Schmetterling mit den Flügeln schlägt in Österreich und auf der anderen Seite der Welt dann die Welt untergeht, ja, das ist ein bisschen weit hergeholt.
Herr Heinisch, wollen Sie darauf gerne auch reagieren?
Naja, ich widerspreche dem jetzt nicht im Grundsätzlichen, sondern es ist natürlich so, dass und man muss auch aufpassen, ich glaube, man also es gibt, es soll in Staaten oder es soll in politischen Systemen rechte, mittige und linke Politik geben. Ich glaube, die Politik und die Demokratie lebt natürlich von Diversität. Und man muss die Sachen auch immer ein bisschen relativieren. Die Sorge, dass wir in Europa eben vor radikalem Rechtspopulismus und Sorgen machen, hat nicht mit unserer Vergangenheit zu tun. Während wir in Lateinamerika, würden wir uns vielleicht vom beim Linkspopulismus größere Sorgen machen. Das hat natürlich mit der Vergangenheit zu tun. Das hat natürlich damit zu tun, dass wenn sich Ordnungen auflösen, die kleineren Staaten wie Österreich eher ein Fett abbekommen als die großen. Im anarchischen Systemen oder in der Anarchie ist der Kleine natürlich der Schwächere. Das heißt, bisher verdanken wir unserem Wohlstand und verdanken wir auch unsere Sicherheit, dass es eben Ordnungssysteme gibt, sowohl innerstaatlich wie auch international. Und da war Österreich sehr gut aufgestellt. Wenn jetzt natürlich überall Politiker auftreten, die davon sprechen, das System zu kippen, das System zu ändern, dem System pauschal den Kampf ansagen, dann ist es natürlich besorgniserregend. Und das ist besorgniserregend, weil natürlich die Ordnung, die in Frage gestellt wird, obwohl es da natürlich überall Kritikpunkte gibt, die Ordnung ist, die unseren Wohlstand und unsere Sicherheit und unsere Welt, so wie sie existiert, geschaffen hat. Und diese Welt seit dem Zweiten Weltkrieg war natürlich eine Welt in relativem Wohlstand, in relativem Frieden. Und das gibt Anlass zur Sorge. Und es sind eben radikal Rechte und vielleicht auch radikal linke Politik wie Sarah Wagenknecht, die das in Frage stellen prinzipiell oder sagen, das müsse man grundlegend ändern oder die mit der Erzählung auftreten, die Konflikte der Welt, die Probleme werden von radikalen Eliten erzeugt und die hätten dem Volk quasi die Souveränität geraubt, man müsse dem Volk wieder diese Souveränität oder diese Dinge zurückgeben. Das sind sehr fundamentale Aussagen, die eigentlich nur diese Parteien tätigen. Die anderen Parteien sagen ja nicht, wir sind die einzige Partei, die legitim ist, alle anderen sind korrupt, sondern die meisten Parteien sagen, es gibt immer ein Spektrum, die Menschen sind unterschiedlich, man muss halt aushandeln in der Politik.
Heinisch, ich würde ganz
und die FPÖ oder Parteien wie die FPÖ nimmt halt den Anspruch für sich in Anspruch, sagt halt für sich, sie sind vertreten das Volk und alle anderen haben halt weniger Legitimität. Und das ist eher darauf reagieren Proteste und darauf reagieren andere Parteien.
Natürlich. Herr Willecker, gern die Reaktion
darauf. Ja, Herr Heinisch verwechselt da oder vertauscht da jetzt gerade ein bisschen auch die Ebenen. Das ist ein sehr politikwissenschaftlicher Zugang natürlich, die Anarchie im internationalen System durch Institutionalismus einhegen zu wollen. Ich unterstelle Ihnen das mal, dass Sie Institutionalist sind, Herr Heinisch. Aber wir reden ja ganz, wenn wir über System reden, dann reden wir darüber auch vor allem innenpolitisch. Ja? Wir reden ja darüber, wie sind Jahrzehnte, die teilweise unter Schwarz-Rot auch konkret unter der Sozialpartnerschaft als bisschen so demokratische Parallel oder eher undemokratische Parallelstruktur geschaffen worden sind und die jetzt irgendwo in eine Sackgasse kommen. Ja, Stichwort Pensionen, Stichwort Gesundheitssystem. Da ist sehr viel Reformstau da, wie man mit den bisherigen, jetzt nenne ich das System, nämlich im Sinne von mit den bisherigen Gesetzmäßigkeiten, die es da gab, wie man damit brechen kann, damit man eben diesen Reformstau auch irgendwo auflösen kann. Ja, das betrifft natürlich auch den Bereich der Medien. Das betrifft natürlich auch irgendwo den Bildungssektor, alles, was wir als politischen als politische Sphäre irgendwo wahrnehmen. Aber jetzt zu glauben, dass jetzt, jetzt alles in Frage gestellt wird, das ist wieder ein Stück weit dieser Alarmismus, den ich auch nicht nachvollziehen kann.
Trauen Sie jetzt der FPÖ und der ÖVP zu, dass sie da eine gemeinsame Regierung bilden in den nächsten Wochen? Wird es Neuwahlen geben oder ist das eine Regierungsbildung, wo Sie sagen, das kann sich ausgehen und wir haben dann demnächst einen Herbert Kickl als Bundeskanzler in Österreich?
Ich gehe davon aus, dass sich das beide Seiten sehr genau überlegt haben. Man ist jetzt heute in Koalitionsverhandlungen offiziell eingetreten. Man wird das sicherlich nicht so kleinteilig verhandeln, wie das jetzt in dem Dreierkoalitionsversuch vorher gemacht wurde, sondern man wird sich große Brocken aussuchen, wo man weiß, da gibt es vielleicht noch Diskussionsbedarf und ansonsten entstehen da die Wege im Gehen. Ja, man wird das jetzt nicht komplett von Anfang bis Ende tot verhandeln.
Herr Heinisch, wie sehen Sie das? Wird Herbert Kickl die Bevölkerung eventuell sogar noch mehr spalten?
Also ich würde jetzt meinen, dass auf der einen Seite natürlich soll man Politiker und soll man Aussagen, wenn sie getroffen werden im Wahlkampf, vielleicht nicht wörtlich nehmen, aber durchaus ernst nehmen. Und das waren durchaus die Aussagen und die Programmatik kennen wir, ist auch analysiert worden, die ist auch jetzt durchaus bekannt. Also ich gehe einfach davon aus, dass die FPÖ versuchen wird, vieles davon umzusetzen. Und das läuft natürlich auf eine Schwächung der liberalen Demokratie hinaus. Ich sage jetzt nicht, dass die abgeschafft wird oder dass die Zweite Republik abgeschafft wird, aber es wird sich, werden sich Dinge grundlegend ändern oder der Versuch wird unternommen. Man hängt davon ab, wo die Ministerien sind, wer bestimmt was und wie das dann ausgeht. Und die Erzählung von der Sozialpartnerschaft, wir sind nicht mehr im Jahre 1990, wo das halt noch glaubhaft wäre oder 2000, sondern die ÖVP regiert seit 40 Jahren und die FPÖ möchte mit dieser seit langem regierenden Partei eine weitere Regierung bilden und die Sozialdemokraten sind jetzt schon wirklich länger nicht mehr in der Regierung. Es gab eine kürzere mit den Grünen, die nie in der Sozialpartnerschaft oder nie in dem Proporz waren. Also da stimmt die Erzählung einfach nicht ganz. Und wenn man natürlich versucht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufzulösen, wenn man versucht, die Arbeiterkammer aufzulösen oder wenn man versucht, diese Institutionen zu schwächen, schwächt man natürlich Dinge. Das hat dann auch wieder Konsequenzen, ganz klar. Aber das sind eben Teile dieses österreichischen Nachkriegssystems, das eben auch unter Druck ist zurzeit. Darüber kann man nämlich diskutieren.
Herr Willecker, was sagen Sie dazu? Ja, oder vielleicht Herrn Willecker kurz antworten.
Das ist ein falsches Verständnis der Sozialpartnerschaft. Die Sozialpartnerschaft ist genau dafür da, dass wenn eine der beiden Parteien mal nicht regiert, trotzdem in diesem Dualismus weitergemacht werden kann, weil die Regierungen kommen und gehen, die Sozialpartnerschaft bleibt. Ja? Und das ist ja, die Machtblöcke verschieben sich da nicht. Da gibt es Rot, da gibt es Schwarz, völlig egal, wer gerade die Bundesregierung bildet. Und gerade in solchen Zeiten, wo jetzt die SPÖ auch lange nicht sozusagen formal an der Macht war, hat sie diese Parallelstruktur, in der sie natürlich die Geschicke auch der Republik maßgeblich mitlenken kann.
Wir sehen schon, es gibt einiges an Gesprächsbedarf und wir würden natürlich gerne sehr lange noch weiter diskutieren. Leider läuft uns gerade die Zeit ein bisschen davon. Herr Heinisch, wenn Sie sich in einem Satz ganz kurz fassen könnten, dann bitte.
Naja, die Sozialpartnerschaft ist natürlich für den Wohlstand und natürlich für den Arbeitsfrieden verantwortlich, dass wir Situationen nicht haben, wie wir sie in Frankreich oder teilweise in Deutschland haben. Das ist natürlich auch etwas, was positiv zu sehen ist.
Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall, Reinhard Heinisch, Politikwissenschaftler, und Robert Willacker, Kommunikationsberater und Politikberater, für dieses wirklich sehr anregende Gespräch. Wir sehen, da gibt es einiges zu diskutieren und wird wohl noch einiges zu diskutieren geben.
Auf jeden Fall. Wochen. Vielen Dank, einen schönen Abend Ihnen beiden, aber auch einen schönen Abend an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Bei uns geht es jetzt gleich weiter im Anschluss.
Ganz genau so ist es. Wild umstritten mit Werner Seeger jetzt. Viel Vergnügen. Auf Wiederschauen.